Herzlich willkommen zu unserer Folge 5 von How to Build a Startup. Heute in der Frühstücksfernsehen-Edition, wie wir das getauft haben. Genau, heute zu Gast ist die Valerie Scholz und dann will ich sie gleich doch mal direkt dazu holen. Hallo, liebe Valerie.
Hi, Eddie.
Na, bist du gut in den Tag gestartet? Ich meine, ich weiß nicht, Startup-Gründer schlafen doch immer aus. Deswegen ist es heute ein bisschen früh vielleicht, oder?
Ja, also ich bin tatsächlich eher die Nachteule, eher am Abend spät und am Wochenende als morgens früh. Aber ich meine, 10 ist auf jeden Fall eine annehmbare Uhrzeit.
Ja, ist so. Ja. Man arbeitet ja von 9 to 5, ne? Also.
Die anderen.
Ja, ja, genau. Von 5 Uhr morgens bis 9 Uhr abends.
Ja, ja, so in etwa.
sehr schön. Valerie, heute ein ganz, ganz spannendes Thema. Und zwar werden wir uns ein bisschen mit einem sehr, sehr, ich glaube, unglaublich oft verwendeten Begriff auch auseinandersetzen, sind die Fake News. Und ja. Wir haben ja ganze Präsidentschaften gehabt, die sehr davon bestimmt waren. Und deswegen freue ich mich heute sehr auf das, was ihr macht auch, weil ich muss zugeben, dass ich da noch gar nicht so viel Einblicke hatte bisher. Deswegen. Ich versuche da auch ganz bewusst immer so ein bisschen jungfräulich reinzugehen und einfach dann auch echte Neugier zu haben und nicht irgendwie im Voraus mir alles ausgedacht zu haben. Genau. Also, Valerie, stell dich kurz vor, erzähl den Leuten, wer du bist.
Ja, gerne. Genau. Also, ich bin Valerie und grundsätzlich bin ich erstmal Journalistin. Also, das ist so ein bisschen mein Background. Habe ich auch studiert, habe da selbstständig gearbeitet in dem Bereich. Und habe aber davor viel in Richtung Medienagenturen, also habe schon immer so ein bisschen auf Content gearbeitet, weil grundsätzlich war schon immer mein Gebiet einfach das Schreiben, was mir am Herzen liegt und Geschichten erzählen und Sachen in Worte fassen, das war schon immer meins. Und ja, so bin ich jetzt zu einer frisch gebackenen Unternehmerin und Gründerin geworden mit meiner Co-Gründerin Katharina Klimkeit habe ich jetzt letztes Jahr das Unternehmen Facts for Friends gegründet, was dem Faktencheck sozusagen einen Neuanstrich geben möchte, sodass es, dass er relevanter und besser funktionierend vor allem ist für die neuen Mediennutzungen von NutzerInnen und auch für die neuen digitalen Medienkanäle, so wie eben Social Media.
Sehr cool, sehr cool. Bevor wir ein bisschen, also wir steigen ja eh heute auch tiefer in das ein, was ihr wirklich macht. Einfach so eine Frage, ich fällt es einfach ganz persönlich. Ich bin absolut, ich sag mal nicht, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht, aber schon vom Journalismus und wie er sich entwickelt hat. Und vieles, was sich als Journalismus bezeichnet, finde ich, hat nicht mehr viel mit Journalismus zu tun, wenn es einfach nur noch reißerische Panikmache ist. So zumindest von meiner Wahrnehmung, was so die allgemeinen Nachrichten angeht, die ich tatsächlich auch deswegen unter anderem nicht mehr wirklich verfolge. Selbst bei Corona hole ich mir irgendwie vielleicht mal einmal die Woche ein Update oder so. Weil, ja.
Ist auch manchmal ein bisschen viel, ne?
Ja, und es ist halt irgendwie auch nicht, ich finde, mir fehlt so ein bisschen die Klarheit und auch die gute Recherche da drin. Ich habe jetzt bei so ein paar Nachrichtensendern, die auf YouTube sind, habe ich festgestellt, dass die schon versuchen auch zu sagen, hey, wir haben das hier berechnet und ihr könnt die Berechnung bei uns auf der Website alle nachvollziehen und so, wo ich schon wieder zumindest mal ein bisschen das Gefühl habe, dass die sich bemühen, ihren Kram zu validieren. Aber ja, das ist dann tatsächlich ein bisschen immer noch, ja, ich habe so ein klein bisschen eine Antipathie gegenüber dem Journalismus, der so betrieben wird, weil heute sich irgendwie jeder, der drei Worte in eine Tastatur eintippen kann, irgendwie Journalist nennt.
Ja, das ist genau das Problem. Ja,
deswegen aber meine Frage an dich, hast du Journalismus studiert wirklich? Oder warum behauptest du von dir, dass du Journalistin bist?
Ja, das ist ja, das hast du schon ganz richtig angesprochen. Behaupten kann es von sich ja erstmal wirklich jeder. Also jeder, der irgendeine Art von einem digitalen Account hat und irgendwo seine Wörter niederschreibt. Ich habe es studiert, ja, und habe dann eben in die Richtung gearbeitet. Aber genau das ist das Problem, weswegen ja auch Journalismus einfach aktuell in der Krise ist, weil es hat sich die ganze Kontrolle über Informationen in den Medien hat sich geändert, durch die digitalen Medien, durch die Digitalisierung, was halt für den Journalismus ein Riesenproblem ist, weil früher war die ganze der Informationsflow sozusagen in der Gesellschaft organisiert durch die Journalisten, die waren die Gatekeeper und die haben das haben da sozusagen entschieden, was wichtig ist und was wichtig, nicht wichtig ist und was sozusagen den Wert hat zu teilen und zu recherchieren. Und das gibt's ja nicht mehr, weil früher war das Ganze organisiert so in einer Top-Down-Struktur. Das heißt, einer hat entschieden, alle anderen haben es gelesen. Und jetzt ist es mehr eine Bottom-Up-Struktur. Das heißt, jetzt entscheidet ja wirklich mittlerweile, kann ja jeder Nutzer und jede Nutzerin selber oder Leser und Leserin selber entscheiden, was sie gerne lesen wollen, was für sie Nachrichten ist, was wir sicher später auch nochmal tiefer einstellen können, weil so entstehen ja eben auch diese alternativen Fakten, wie man sie auch nett nennt. Weil sich jeder das irgendwie zusammenklauben kann von irgendwelchen Blogs oder irgendwelchen oder im Zweifel noch selber schreiben. Und das ist halt ein Riesenproblem, das Journalismus gerade hat, was auch, weswegen auch ich teilweise in klassischen etablierten journalistischen Medien mal ein bisschen frustriert war, weil sie die hühnern halt teilweise und versuchen irgendwie dem gerecht zu werden, aber es funktioniert halt nicht so ganz richtig bis jetzt, wie du selber sagst, es endet dann darin, dass es halt immer schneller sein muss, immer schneller produziert werden muss und immer mehr und mit reißerischen Überschriften und so weiter gearbeitet wird, einfach nur, damit man irgendwie überlebt. Ne? Das ist ja, es ist ja auch ein Überleben in dem Sinne, weil früher hat jeder sich die Tageszeitung gekauft und die Tagesschau geguckt und das war total drin. Das gibt's ja gar nicht mehr. So konsumieren heute die jüngeren Generationen auf jeden Fall nicht mehr ihre Nachrichten.
Aber das ist spannend, dass du eine Sache, die du gesagt hast, die für mich eigentlich ein Vorteil des Internets und des modernen Medienzeitalters ist. Und zwar hast du ja eben gesagt, dass die Journalisten entschieden haben, was wichtig war und was nicht. Und das ist ja etwas, wo ich sage, okay, das ist ja eigentlich ein Fortschritt, dass wir jetzt, dass wir jetzt quasi nicht mehr einzelne Entitäten mit ihren Interessen filtern, was ich höre, mit ihren vielleicht rassistischen Neigungen, mit ihren vielleicht politischen Neigungen, einfach dann entsprechendes bestimmen. Ich habe zum Beispiel auch eine Sache, die mir immer noch hängen geblieben ist. Ich habe bei der EM 2016, glaube ich, wo es dann letztes Jahr soll eigentlich EM sein, 2016, genau. Und dann war ja irgendwie, ich weiß, war das in Portugal oder so, und da waren ja irgendwie Randale in und es waren irgendwie russische Hooligans, die da irgendwas gemacht haben. Und dann habe ich die Tagesschau geguckt und dann war ein neuer Bericht und dann hieß es Randale, aber diesmal sind es erstaunlicherweise nicht die Russen. Und ich sage mir so, Dicker, das kannst du so nicht sagen. Also das ist nicht okay. Einfach vorauszusetzen, wenn irgendwo Stress ist, dass es dann russische Hooligans sein müssen. und sowas ist halt am laufenden Band. Und ich weiß halt nicht, auf der einen Seite ist ja die eine Seite, wo ich sage, okay, da ist der professionelle Journalismus, Qualität, weiß ich nicht. Also ich finde auch so eine gewisse Neutralität wäre wichtig. Aber auf der anderen Seite, klar, kommen wir dann zu dem Thema Fake News. Weil jetzt, wenn jeder Hans Wurst irgendwas schreiben kann und jeder Hans Wurst Text schreiben kann. Aber das ist ja spannend. Die Menschheit ist ja seit jeher, glauben sie dem geschriebenen Wort, völlig egal, was drin steht. Du musst dir überlegen, dass die Bibel, wenn du das mal einfach kritisch hinterfragen würdest, ist eine Quelle, die seit 2000 Jahren oder was nicht aktualisiert wurde.
Ja, genau. Problematisch.
Und wo auch ganz deutlich unter Verschluss gehalten wird, wie diese Quelle überhaupt entstanden ist.
Ja.
Wenn man das mit heutigen Maßstäben anlegen würde, hätte sie keine Chance eigentlich. Klar, für die Verschwörungstheoretiker und Querdenker, wie sie nicht alle heißen, bestimmt, aber sie würde den Faktencheck dann nicht standhalten.
Nee, das befürchte ich auch nicht.
Genau, womit wir dann eigentlich mal zu eurem Thema kommen. Facts and Friends. Facts for Friends, sorry.
Genau.
Was ist euer Prinzip? Was ist jetzt für mich so vom Namen her, ich hätte jetzt gedacht, ist, keine Ahnung, ist eine neue TV-Show. oder irgendwie
Wissenschaft. Also das ist ja zumindest schon mal catchy, ne?
Wissenschafts-Channel auf YouTube. Das wär's.
Der Name ist Programm. Es ist keine TV-Show, aber es soll trotzdem so ein bisschen for friends, also soll so ein bisschen dieses Gefühl des was ja im sozialen Netzwerken, die ja Netzwerke sind, weil wir eben mit anderen Menschen kommunizieren und uns austauschen, unseren Friends, sozusagen darauf ein bisschen anspielt. Wir haben ein Problem gesehen, also wir sind ja Geboren in dem Hackathon der Bundesregierung, dem Wir versus Virus Hackathon, Anfang 2020. Das war eine Veranstaltung eben unter der Schirmherrschaft von der Bundesregierung, wo ganz viele schlaue Menschen zusammengekommen sind aus der Zivilgesellschaft, aber eben auch von Organisationen, aus der Politik, aus allen möglichen Ecken und eben Lösungen gesucht hat für neue Probleme, die Corona aufgeworfen hat. Mhm. Nun ist Fake News kein neues Problem, aber ein Problem, das aktuell relevanter denn je ist, weil je, in so Situationen wie jetzt mit zum Beispiel der Pandemie, je unsicherer die Menschen sind, desto anfälliger sind sie einfach für Fake News, Verschwörungen und so weiter und so fort, was man ja in dem letzten Jahr auch gut gesehen hat.
Ich find, es hatte sogar gerade mit der Pandemie ja Dimensionen angenommen, ja. Weil die Quellen der Fake News, das waren unter anderem Doktoren, Leute, von denen man eigentlich einen gewissen Respekt hat und wo man glaubt, dass die, die haben 10 Jahre Studium, die werden schon wissen, wovon sie reden.
Ja.
Muss dazu auch sagen, ich bin der Meinung, dass egal in welcher Profession, und Ärzte gehören da auch dazu, sind es 80% der Leute, die gerade so irgendwie gerade so ihren Job machen und 20%, die wirklich gut sind. das Blöde ist, jeder zählt sich immer zu den 20%. Ja. Ob das so ist, aber dahingestellt. Und dann, wenn es dann in so Themen kommt, ist das, also jeder von denen da draußen, die irgendwie aufgerufen hat, zum draußen ohne Maske rumlaufen und sowieso, haben faktisch Menschenleben gefährdet. Und ja. Das Geile ist ja, dass dadurch, dass die Pandemie ja andauert und dass der ganze Kram ja auch weltweit nicht aufhört und dass die Krankenhäuser voll sind mit entsprechenden Fällen, führt ja auch alle diese Themen, die vorher von denen aufgerufen wurden, halt in den Rahmen dieser Fake News völlig ad absurdum.
Ja, total.
Was gut ist für die geringe Glaubwürdigkeit jetzt derer, die da mitgemacht haben im Nachgang. Wobei es immer noch, manche sind halt immer noch unbelehrbar.
Manche sind tief drin.
Aber wie gesagt, wir sind jetzt wirklich an einem Punkt angelangt, wo Fake News Menschenleben wahrscheinlich auch gekostet haben.
Haben, auf jeden Fall.
Und da sind wir an einem Punkt, wo ich sage, okay, da brauchen wir Lösung. Was ist eure Lösung?
Genau, da sprichst du was an. Also, unsere Lösung, also erstmal das Problem, das wir eben gesehen haben, ist, dass es gibt wahnsinnig, also Faktencheck ist ja kein neues Konzept. Das gibt schon lange, es gibt wahnsinnig viele Faktenchecks-Teams international, die extrem wertvolle Arbeit leisten. Jedes Land hat seine Faktenchecker. Aber das Problem ist, haben wir eben durch Umfragen selber, wir haben auch Kontakt mit denen, bevor wir quasi unsere Lösung gestartet haben, Kontakt mit Faktencheckern gesucht und eben gehört, wie das, wie deren Arbeitsalltag so ist, wie das so funktioniert, was sie machen. Das Problem, was eben da ist, ist, dass es gibt dieses Material, diesen Faktencheck-Content, aber er kommt nie dorthin, wo er gebraucht wird. Das ist das Problem. Es gibt sozusagen eine Kluft zwischen diesen Faktencheck, etablierten Faktencheck-Seiten, Websites und Organisationen und den Nutzern und Nutzerinnen von zum Beispiel sozialen Medien, wo eben nun mal Fake News größtenteils unterwegs sind, also in Messenger-Diensten natürlich auch und in sozialen Medien. Und das Problem haben wir gesehen, haben gesagt, da muss man irgendwie ran. Man muss eine Brücke bauen zwischen den Faktencheckern, diesem tollen Content, der existiert, das ja teilweise extrem lange Recherchen sind. Das sind ja wirklich, das sind ja langwierige journalistische Arbeiten und eben den Nutzern und Nutzerinnen. Und das Problem hier ist aber eben, dass die Faktenchecks von etablierten Faktencheckern oft halt wirklich 10 Seiten lange Recherchen sind. Und das liest sich halt leider, blöd gesagt, keiner durch. Jedenfalls keiner, der mal eben denkt, so, ich google das mal kurz. Ne?
Aber wie ist denn nochmal das? Also es gibt einen relativ bekannten Faktenchecker auch, durch den bin ich gestoßen im Rahmen von Corona, weil ich bin halt ein Fan von Bill Gates selber. Und ich wollte mir einfach mal, weil ich bin halt immer, ich hinterfrage auch immer alles kritisch, was ich, selbst wenn ich es gut finde. Also Handystrahlung zum Beispiel, jedes Jahr, ich setze mich jedes Jahr erneut mit dem Team auseinander, um zu gucken, was gibt es da Neues. Weil ich ein großer Fan von den ganzen Mobilfunkgeschichten bin, aber halt nicht, also einfach die Wissenschaft dahinter verstehen möchte. Da bin ich halt auch auf die Seite, ich weiß nicht, wie sie hieß. Auf jeden Fall, aber
also in Deutschland ist Korrektiv mitunter, Korrektiv sind genau. Vorreiter, genau.
Genau, und Korrektiv, mein Bruder kann das auch nicht, obwohl er auch eigentlich sehr viel auch immer recherchiert und guckt und macht. Ich habe Bill Gates dann einfach mal die Sachen gegoogelt und kam relativ schnell, ich glaube, eine der ersten 2, 3 Einträge war dann das Korrektiv. Und die haben das super, super gut aufgeschlüsselt. Es war tatsächlich gar kein 10-Seiten-Bericht, sondern die haben das tatsächlich in paar Facts und Keys mit dann entsprechenden Verweisen dann dargelegt. Und das hat mich 10 Minuten gekostet und ich wusste Bescheid von, dass das, was der Arzt im Übrigen in dem Video, was ich dann davor gesehen habe, irgendwie aufgeworfen hat, guter Bullshit ist.
Ja.
also wirklich, das ist dann so irgendwo mal gehört. Und dann einfach pauschal auf alles angewandt. So, also vor allem jemand, der seinen Doktortitel mit einer wissenschaftlichen Arbeit gekriegt hat. Also packst du dir den Kopf.
Ja, oder eben sogar, es geht ja von aus Versehen verteilt bis hin zu wirklich bewusster Manipulation, ja, und Angstmache und so weiter. Ne? Das ist ja der schlimmste Fall. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Du sagst ja selber auch, dein Bruder, der ist jemand, der viel recherchiert, viel nachguckt und trotzdem sind ihm einfach diese Seiten nicht bewusst. Ja, und das ist ein gravierendes Problem, weil wenn schon Menschen, die normalerweise auch sich informieren, die normalerweise auch Nachrichten gucken, diese Seiten nicht kennen, wie soll es dann überhaupt mit Menschen funktionieren, die sich eben damit eigentlich grundsätzlich nicht so viel auseinandersetzen, die vielleicht nicht so viel sich über aktuelle Nachrichtenthemen selbst recherchiert oder auseinandersetzt? Das ist halt ein Riesenproblem. Und davon sind wir ausgegangen. Und wir haben gesagt, wir möchten diese Brücke schaffen. Wir möchten Faktencheck für alle Nutzer und Nutzerinnen zugänglicher und nutzerfreundlicher einfach machen. Also wir haben immer, im Englischen hört sich immer alles ein bisschen spannender an. Wir wollen den Faktencheck halt convenient machen, also sozusagen zum Convenience-Produkt.
Oh, finde ich aber nützlicher ist besser, bessere Worte. Zugänglicher wäre das richtige Wort, ne?
Und ja, manche Wörter kann man nicht so gut übersetzen, aber also nutzerfreundlich trifft es schon am besten. Also irgendwie so, dass man es einfach schnell einfach einsetzen kann in seinem täglichen Alltag auf sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten.
Und ich bin ja Techniker. Wie stelle ich mir das technisch vor dann?
Ja, ich bin kein Techniker, aber ich habe auf jeden Fall den journalistischen Prozess, kann ich dir erklären, und die Technik, die wir zumindest versuchen anzuwenden.
Naja, also wie sieht das dann für eure Nutzer aus?
Genau, also wir sammeln sozusagen Faktenchecks von etablierten Faktencheckern. Da arbeiten wir eben national und international mit Partnern zusammen. Die sind alle in dem sogenannten IFCN-Netzwerk. Das ist das International Fact-Checking Network. Die sind sozusagen zertifiziert und geprüft, werden jedes Jahr wieder geprüft, dass sie eben wirklich keinen Mist schreiben.
Okay, spannend.
Und mit denen sind wir, dort sind wir nicht in diesem Netzwerk, weil da sind nur Faktenchecker, die aktuell Fakten prüfen. Aber wir sind mit denen eben im starken Austausch, da wir sozusagen ja deren Sprachrohr mit sind. Mhm. Und wir nehmen diese Faktenchecks, dann kürzen wir sie und machen sie sozusagen kompakt zu ein paar Sätzen, also falsch, Behauptung, Fakt, so, dass man das eben im Einblick versteht und auffasst, ohne vorherige Informationen oder Hintergrundinformationen. Und dann machen wir das auf unserer Website für unsere Nutzer und Nutzerinnen verfügbar und eben in alle sozialen Netzwerke teilbar. Das heißt, dann kann man direkt diesen Faktencheck in meinetwegen den privaten WhatsApp-Chat mit einem Kumpel schicken oder auf Facebook teilen.
Habt ihr da mal auch, seid ihr auch mal auf die sozialen Netzwerke zugegangen? Weil die machen ja sowas in der Richtung ja selbstständig auch. Also müssen sie ja quasi, weil sie ja für ihren Content verantwortlich sind.
Genau. Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also wir sind tatsächlich dabei, aber sind aktuell noch nicht sozusagen in der Zusammenarbeit mit denen. Die machen natürlich viel selber, weil sie auch unter enormem Druck stehen mittlerweile. Aber wer das Social Dilemma geguckt hat auf Netflix, der wird sicherlich wissen, dass es ja nun mal auch schwierig ist, weil soziale Netzwerke, die sind ja auch nun mal darauf angewiesen, dass Leute Inhalte teilen und das ist natürlich wiederum ein Problem und das ist sicherlich immer wieder schwierig, um wirklich das Problem der Fake News auf sozialen Netzwerken in den Griff zu kriegen. Und das nächste Problem, was wir eben sehen, ist, dass es wird dort zensiert, aber es wird eben nicht widerlegt. Das heißt, es gibt keinen Lerneffekt, es gibt keine Aufklärung, sondern es gibt nur ja, nee, falsch. Und naja, jemand, der ohnehin schon so ein bisschen zu der sympathisiert in Richtung Verschwörung, der wird natürlich sofort sagen, ja, natürlich, da haben sie uns wieder den Mund verboten.
Lügenpresse.
Lügenpresse, ja.
geiles Wort. Ich finde es immer so spannend, was für Wörter die immer so kommen.
Also in Corona gibt es viele neue, coole Wörter auf jeden Fall.
Genau wie damals, irgendwie Rettung des Abendlandes. Ich so, hä? Okay. Also ich glaube, da bin ich geschichtlich nicht firm genug, um das zu verstehen tatsächlich. Aber ich glaube, das ist ein sehr kontroverses Thema, ob wir das anreißen sollten. Okay, verstehe ich. Das heißt, ihr ist durchaus für euch perspektivisch interessant, mit denen zusammenzukommen.
Total, total. Also wir sind da auch auf jeden Fall dran und das wird für uns in Zukunft interessant, aber wir wollen tatsächlich erstmal selber uns noch ein bisschen mehr ausrichten. Wir sind ja auch noch ziemlich jung. Jetzt nochmal zu der Technik, die du angesprochen hast, kann ich dir nur mal so meine limitierte Kenntnisse geben. Wie gesagt, ich bin eher der journalistische Teil, nicht der technische Teil, aber ich habe ja gerade erklärt, dass wir einmal eben die Faktenchecks, die langen Faktenchecks sammeln, kürzen, vereinfachen, auf unsere Plattform stellen. Und das sind dann von uns sozusagen sogenannte Fact-Snacks, also anspielend auf snackable Content, kann man mal eben wegsnacken. Und diese Fact-Snacks sind aktuell noch in Textform, aber wir arbeiten jetzt aktuell daran, dass wir eben diese in verschiedensten Formaten anbieten möchten. Das heißt, wir möchten... Es ist halt schwierig, weil es gibt da viele ganz gruselige Fakten zu, dass zum Beispiel Fake News auf sozialen Medien 6-mal öfter geteilt werden als wirkliche Fakten, was natürlich ganz, ganz furchtbar ist und Wahnsinn.
Das spielt ja in die gleichen Mechanismen rein. Das ist genau der gleiche Grund, aus dem der Journalist diesen reißerischen Quatsch aufgreift. Das ist das gleiche Spiel an der Stelle.
Genau.
Ja, ich meine, wir Menschen haben ja ein gewisses Geltungsbedürfnis und deswegen kommen so Dinge auch zustande.
Sensationsgeilheit.
Ja, genau. Und das sind halt dann gibt es halt immer diesen paar Thought Leader sozusagen. Und dann hast du dann im Nachgang einfach Leute, die irgendeine Unzufriedenheit haben, vielleicht auch einfach mit ihrem eigenen Leben. Das ist halt, glaube ich, immer sehr, sehr vielfältig, die Gründe. Und die dann sich dann natürlich anstecken lassen davon, weil sie also dann irgendwie ein Ventil auf einmal finden.
Ja.
Und dann aber einfach das manchmal, so mein Gefühl zumindest, nicht zu Ende denken. Lukas sagte übrigens, das richtige Wort für Nutzererfahrung wäre UX. UX ist auch schon wieder ein Anglizismus. Wir bleiben bei Nutzererfahrung. Wir haben übrigens letzte Woche auch viel Nutzererfahrung statt UX benutzt.
Ich hab reingehört. Ja. Ja. Nee, auf jeden Fall ist unsere Idee eben, dass wir möchten halt die journalistische Perspektive und Seriosität und Neutralität versuchen zu kombinieren. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber mit einer Art Viralität. Also das heißt, wir möchten Faktenchecks in Formaten kreieren, sagen wir Formate wie zum Beispiel Sharepics, wie zum Beispiel Infografiken, wie zum Beispiel kurze Videos, Erklärvideos, wie zum Beispiel sogar eventuell in GIF-Format. Also in Formaten anbieten, die man auf sozialen Medien, die sozusagen teilwürdig sind. Also nicht nur einfach
Text. Ne? Du musst dich ja dann wiederum auch den Regeln beugen, dass du halt eine Attention Span hast und dass du dass du halt auch die Leute in den ersten 3 Sekunden packen musst, damit sie auf deinem Post bleiben und so.
Genau.
Das ändert sich ja alles nicht. Ich überlege gerade, ob wir euch mal eine Leadbase aufsetzen. Und dann habt ihr euer eigenes kleines Social Network könnt das mit Content füllen. Können wir vielleicht echt mal
drüber schnacken später. Ja.
Gucken, dass wir das tatsächlich dann einfach als gemeinnützige Arbeit oder so klassifizieren. Das wird mir schon. Ich glaube, ich habe so gerade so ein bisschen eine kleine Vision, wie wir das umsetzen könnten.
Visionen sind super.
Da müssen wir uns dann im Nachgang nochmal darüber unterhalten, weil, und da kann man tatsächlich auch schauen, dass man vielleicht auch verschiedene Formate ausprobiert. Was ich dir persönlich empfehlen kann, ist oder auch jedem anderen draußen, der irgendwie grafisch was machen will und mittlerweile auch videotechnisch, weil ich sehe, was meine beiden Werkstudentinnen da zaubern mit Canva und den Videofunktionen.
Ja.
Das ist mega. Also es ist so qualitativ hochwertig. Wenn ich das mit After Effects hätte machen müssen, hätte ich bedeutend länger gebraucht.
Das ja, auf jeden Fall. Tag,
und dann für die ganze Woche. Das ist schon unglaublich gut.
Ja, und ein Thema nutzerfreundlich, ne? Also,
ich kann diesen Dienst einfach nur, irgendwie dauernd habe ich das Ding auf dem Podcast, ich bin so ein großer Fan. Not sponsored. Niemand sponsert 4 Zuhörer. 3 ist gerade einer abgesprungen.
Als du Canva gesagt hast,
schon wieder diese Werbung. Auf jeden Fall.
Nee, aber das ist echt super. Ja, gerade wenn man eben noch ein kleines Team ist, ne, der, wo du eben noch keinen Vollzeitgrafiker beschäftigen kannst, sind solche Sachen immer Gold wert. Total. Ja, absolut.
Wenn ich überlege, wie ich habe bei meinem ersten Startup habe ich dann angefangen, so Broschüren zu machen. Mhm. Und dann habe ich mir tatsächlich hier so eine Vorlage für InDesign geholt. Und damit, du kannst damit schon geil arbeiten, du kannst ja geile Ergebnisse erzielen. Und das sah dann auch mega professionell aus, alles. Aber da habe ich halt auch Tage dran gesessen. Ja. Wenn ich mit einem, und das ist dann so eine Broschüre, die druckst du einen für ein Event aus oder so, damals noch, wie live vor Ort. Also jetzt sowieso, also wenn ich überlege, wie wasteful, wie einfach inflationär wir mit unserem Content umgehen, das ist so, das ist auch schade, weil wir so viele gute Dinge teilweise produzieren, wo wir unglaublich viel Zeit reinstecken und dann nach einem Tag ist das mehr oder weniger wertlos und das ist eigentlich bescheuert. Ne?
Ja, total, total.
Ähnliches ist ja mit eurem Content. Ihr müsst ja auch schauen, dass also die Faktenchecks werden ja nicht schlechter, nur weil sie irgendwie ein paar Tage alt sind. Aber eine Sache, die mich da noch interessiert bei euch und eurer Arbeit. Jetzt bist du Journalistin und wenn du jetzt hingehst und sagst, hey, ich mache hier übrigens eine Kürzung des Faktenchecks, traue ich dir natürlich auch zu, dass du entsprechend die richtigen und wichtigen Informationen da rausziehst und aus den Details quasi einen Sirup machst, der dann irgendwie gut zu transportieren ist. Aber wie ist das generell bei euch? Machst nur du das oder machen das die anderen auch? Weil ich als Otto Normalfürst, wenn ich jetzt hingehe und versuche, so einen Faktencheck zu kürzen, kann ich mir vorstellen, dass da Informationen verloren gehen, die wichtig gewesen wären.
Da sprichst du ja quasi unseren Prozess an. Und der ist im Moment noch alles andere als optimal, aber wir sind, wie gesagt, noch in den Kinderschuhen. Es ist aktuell tatsächlich alles manuell. Die Redaktion besteht aktuell aus mir und natürlich dann noch ein, zwei Leuten, die mit redigieren. Das ist klar, weil Journalist hin oder her, das Vier-Augen-Prinzip ist immer super wichtig, allein schon, um nochmal gegenzuchecken, dass da keine 11 Uhr abends müde Augen Flüchtigkeitsfehler drin sind. Aber es ist tatsächlich so, dass wir mit dem Plattformgedanken natürlich auch in die Masse gehen wollen. Das heißt, wir möchten Factsnacks im Moment versuchen wir immer so 1 bis 2 am Tag mindestens. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was sozusagen unsere Quellen, die etablierten Faktenchecker, wie viel die produzieren, wie viel gerade im Umlauf ist, was gerade so los ist. Aber wir möchten natürlich in Zukunft einfach das Ganze skalieren und einfach größer machen. Und dafür wollen wir tatsächlich, arbeiten wir ein bisschen an der technischen Lösung, möchten das teilautomatisieren, gucken so ein bisschen in Richtung Natural Language Processing, dass man in der Lage ist, sich eben durch technische Möglichkeiten die wichtigsten Elemente aus einem langen Faktencheck rauszupicken und diese dann sozusagen schon zu einer kleinen Summary vorarbeiten lässt. Und dann ist es aber uns natürlich super wichtig, wie du schon sagst, ich würde auch keinem Autonormalverbraucher und ich würde auch keiner Maschine vertrauen, dass sie das 1:1 richtig macht. Das heißt, wir werden immer nur eine Teilautomatisierung haben. Das heißt, es wird immer am Ende eine Redaktion geben, die da drauf guckt, die alles gegencheckt und die nochmal guckt nach Sinnhaftigkeit und auch eben Richtigkeit und Ganzheitlichkeit. Das ist so unser Ziel für die Zukunft. Im Moment ist es aber eben noch, bin das noch ich.
Alles normal. Also wie viele Startups haben sogar schon AI draufgeschrieben? Am Ende haben sie irgendwie eine Horde von Menschen,
die das gemacht haben. Das haben wir auch schon. Es ist immer, wird immer größer gemacht, als es ist, auf jeden Fall.
Zwei Themen habe ich an der Stelle tatsächlich noch. Und zwar, also grundsätzlich würde ich an eurer Stelle schon gucken, dass ihr in eurem Prozess Entwicklung jetzt guckt, dass ihr so viel wie möglich von eurer Analyse auch quantifiziert. Also irgendwie dann auch versucht, das irgendwie, weil ich habe zum Beispiel, wir haben bei uns Mara im Accelerator. Mara ist ein Startup, die werten Kundenrezensionen aus auf Amazon oder anderen Plattformen. Der Max von Mara ist, glaube ich, jetzt, ich weiß gar nicht welche, aber er wird auf jeden Fall auch mit auf dem Podcast sein, dann wird es sicherlich noch coole Insights zu geben. Tauscht euch mit solchen Startups aus und vielleicht kann ich auch da direkt die Connection dann später mal zu Mara herstellen, weil die ja schon diese, ich sag mal, Auswertung mit NLP dann War das richtig? NLP? Ja, ne?
NLP, genau. Ja. Das ist richtig.
Ah, das ist das Language Processing. Haben und da entsprechend ja auch eine Klassifizierung machen. Aber die müssen halt, und das, was du ja als Firma dann lösen musst, um diesen automatisierten Prozess zu haben, ist ja, du musst ja eine gewisse Auswertbarkeit schaffen. Das heißt, du musst irgendwie versuchen, eine Gewichtung an Sätze, Wörter und Ähnliches zu kriegen. Genau. Und das kannst du ja selber, du hast ja selber auch gewisse Muster, die du nennst. Man liest sich das durch und man hat immer einen großen Teil Intuition dabei, glaube ich, gerade da, weil man sagt, okay, das passt nicht, da müsste ich noch woanders nachgucken. Oh, Entschuldigung. Oder es fehlt was, aber du hast ja schon gewisse Muster, die sich wiederholen und dann, einfach mal versuchen, sich diese aufzuschreiben, ich glaube, das ist dann ganz sinnvoll und ist auch für andere Startups, ne? Wenn ihr irgendwas habt an Daten oder an Prozessen, die ihr repetitiv habt, die ihr produziert oder Ähnliches, schaut, dass ihr das wirklich dann auswertbar macht und an dem Punkt, wo ihr die Daten versteht oder wo auch eure Prozesse versteht, könnt ihr dann anfangen, darüber nachzudenken, wie kriegen wir das mit den aktuellen Techniken abgebildet. Was kriegen wir vielleicht auch nicht abgebildet, aber dann ist es für euch, als Startup dann eure Personalplanung natürlich auch viel, viel einfacher, weil ihr sagt dann, hey, okay, wir kriegen jetzt da irgendwie 60% kriegen wir abgedeckt mit AI. Das spart uns schon mal 60% der Mitarbeiter, die wir eigentlich bräuchten, um das zu machen. Aber im 40% müssen wir halt immer noch selber machen. Und dann kannst du das irgendwie besser antizipieren, glaube ich.
Ja, das ist ein super Tipp. Also wir haben auch schon super viel Austausch gehabt mit absoluten Tech-Cracks, die sich auf dem Gebiet eben auch wirklich auskennen, aber es ist tatsächlich so, dass, also wie gesagt, nicht mein Thema, aber ich kann es total verstehen, diese ganzen Themen mit Natural Language Processing und so sind ja echt auf Englisch eben noch deutlich einfacher, weil die deutsche Sprache einfach so komplex ist. Das heißt, wir haben sogar schon überlegt, ob man machen kann, dass man es quasi auf Englisch und dann wiederum mit Übersetzungsprogrammen, weil
ich wollte es gerade sagen.
Die sind wiederum schon echt gut. Also
Das habe ich auch schon drüber nachgedacht. Vielleicht macht es gar keinen Sinn, Deutsch und alle Sprachen irgendwie in die gleiche Applikation zu packen. Vielleicht machen wir das wirklich alles am Ende auf Englisch und gucken, dass wir die Übersetzung sauber hinkriegen.
Genau, und unser Ziel ist sowieso langfristig eben auch uns mindestens europäisch, wenn nicht international aufzustellen. Das heißt, irgendwann als der nächste Schritt sind die Fact-Snacks sowieso auf Englisch. Also dann hat man sie schon. Ne?
Aber dann kommen wir wieder zu einem Punkt, den ich ganz spannend finde. Und das wäre die zweite Frage, die ich eben hatte, und zwar, wie ist die Monetarisierung gedacht? Seid ihr als gemeinnütziges Unternehmen aufgestellt oder wie ist da der Plan für die Zukunft?
Nee, also wir sind nicht gemeinnützig, weil wir gesagt haben, wir möchten auch in der Lage sein, eben uns selber zu tragen, weil wir eben irgendwie überleben möchten aus eigener Hand. Und deswegen sind wir eben...
aber das kann man ja auch eine Gemeinnützigkeit. Dann könnte es ja eine GmbH zum Beispiel machen.
Ja, das stimmt. Also, aber wir sind tatsächlich eine GmbH. Also wir sind nicht gemeinnützig, auch wenn wir natürlich eine Gemeinwohlarbeit versuchen, jedenfalls zu tun. Wir sind aktuell natürlich noch stark auf Förderung angewiesen, einfach weil wir noch jung sind und irgendwie vom Boden wegkommen müssen. Aber langfristig gesehen wird so aussehen, dass wir mit Kooperationen viel arbeiten. Also wir werden verschiedene Revenue Streams am Ende haben. Aber eine der wichtigsten, über die wir schon viel geredet haben, zum Beispiel Kooperation mit zum Beispiel politischen, also mit öffentlichen Institutionen, mit Medienorganisationen. Hier haben wir natürlich immer im Hinterkopf der Medienwandel. Die Journalisten und die Medienorganisationen kommen immer schlechter an verschiedene Zielgruppen ran, wie zum Beispiel eben die Jüngeren, Stichwort eben Generation Z, die allumwobene und keiner weiß so recht, wie man an sie rankommt. Das ist das, womit wir mit unseren Formatentwicklungen am Ende quasi hinwollen, dass wir Faktencheck so aufstellen, dass man eben an diese Zielgruppen rankommt und dann wiederum kooperieren kann mit zum Beispiel Medienhäusern, die dann durch uns da rankommen.
Was kommt eigentlich nach der Generation Z? Was kommt nach der Generation Z? Das Alphabet ist zu Ende.
Generation Alpha, ich habe mich auch gefragt, was da kommt. Also wir fangen wieder mit A an. Ich weiß nicht, was von beiden. Ja.
Sehr gut. Ist spannend. Können wir mal schon über die nächste Generation gehen, dann können wir gerne auch zum nächsten Abschnitt über. Wie hat sich unser Verhältnis zu Fakten verändert? Ich sage immer, auch was so Vorurteile angeht, ne? Also irgendwo kommt es her. Ne? Also manche Dinge sind wahrscheinlich großer Bullshit, aber andere, sage ich mir, das hat schon irgendeinen Hintergrund. Zum Beispiel bei IT-Lern viele Attila sind Ketterkinder, was gar nicht so sehr an ihnen, ja, das liegt, das habe ich letzte Woche erklärt, das liegt gar nicht so sehr an ihnen, sondern das liegt einfach an der Umwelt und das, ne, wenn du immer gesagt kriegst, du bist ein Ketterkind, wenn du immer gesagt kriegst, du bist hässlich oder wie auch immer, dann glaubst du das irgendwann. Ja, nee, aber dann glaubst du das irgendwann, ne? Das ist halt so dieser soziale Druck, der da entsteht. Jetzt habe ich, halt auch schon wirklich bei Fake News viel drüber nachgedacht, wo kommt das her? Warum haben wir das? Und was ist das Informationsbedürfnis, das dafür sorgt? Anders, gibt es ein Informationsbedürfnis, was dafür sorgt, dass die Sachen, wie du schon sagtest, irgendwie 6-mal häufiger geteilt werden, weil die Leute irgendwie das Gefühl haben, das sind die Oberen und die sitzen da und spielen mit ihren Fäden und wir sind nur die Puppen. Wo kommt das her? Weil es gab es ja schon immer. Das ist ja nichts Neues. Es gab schon immer die Nachbarn, die rübergeguckt haben, weil sie selber irgendwie zu viel Langeweile hatten. Und dann, wie kannst du eigentlich das Haus leisten? Als Krankenschwester, das ist eigentlich doch nicht drin. Was? Bestimmt macht ihr noch irgendwas Illegales. Und das gab es ja schon immer. Das ist ja, das hat ja Facebook nicht erfunden. Ich sage auch immer, dass Facebook und Co. sind nur Medien, die im Endeffekt dafür sorgen, dass die Dinge besser zum Vorschein kommen, die schon da waren. Ne? Ja. Also es ist mehr ein Katalysator als alles andere. Deswegen, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich nicht so richtig fassen kann, wie geht man das an, weil wenn das schon immer da war und Facebook eigentlich ja nur der Katalysator ist, wo ist die ursprüngliche Wurzel und wie kriegen wir das weg, wie schaffen wir das, dass die Leute nicht mehr so, nicht mehr genug Langeweile haben oder nicht mehr zu viel Langeweile haben, um sich dann irgendwie um irgend so einen Blödsinn zu kümmern, weil ich kenne viele Leute, die sehr beschäftigt sind, die keine Zeit haben, sich mit Querdenkergeschichten auseinanderzusetzen, so.
Ja, ich glaube, das ist, also erstmal spielt die Frage, wie du selber gesagt hast, darauf an, gab es, es wird ja fast schon gesagt, dass wir in einer postfaktischen Zeit leben. Das heißt, dass wir irgendwie Fakten sich gar nichts mehr wert sind, weil sich sowieso alle nur auf ihre eigenen alternativen Fakten stützen. Und man kriegt letztendlich, wie du auch gesagt hast, dass heutzutage im Internet wirst du immer irgendeinen Beleg für irgendwas finden. Also du kannst dir irgendeine angebliche Studie von irgendeinem angeblichen Arzt raussuchen, der irgendwelche Parallelfakten dir angeblich verifiziert. Das heißt, es ist natürlich schon schwierig zu sagen, aber das ist ganz interessant. Das Buch 21st Lessons for the 21st Century von Harari, der geht darauf ein, der sagt nämlich, dass das schon immer so war. Es gab schon immer die postfaktische Zeit. Das heißt, wir haben uns noch nie nur auf Fakten basiert. Nee, ne? Also,
die armen Märchen waren früher noch viel, viel präsenter als heute.
Genau. Also es ist so, es gab ja nie eine Zeit der ultimativen Wahrheit. Also das gibt's nicht. Das ist einfach nicht menschlich.
Ich würde auch behaupten, wir sind wir haben selten so viel Wahrheit wie heute, glaube ich.
Ja, weil wir selten so viel Informationen für so viele Menschen frei verfügbar haben. Das ist ja das Tolle an der Digitalisierung, an den digitalen Möglichkeiten der Vernetzung mit Menschen von der einen Seite auf der Welt bis auf die andere, die sehen, wie ist es da und was machen die Leute da und lass uns hier mal freikämpfen, weil guck mal, es kann auch anders sein. Ne? Aber das Spannende ist ja, wie du sagst, dass Fake News gab es schon immer. Was sich halt eben nur durch die Digitalisierung verändert hat, ist, dass nicht nur die Informationen alle zugänglich waren, sondern eben auch die Fake News alle zugänglich waren. Und dass ist es nicht mehr nur der Nachbar, der über den Sound flüstert, sondern ist es halt, es gab schon immer ein paar Leute, die sich vielleicht leichter von sowas haben mitreißen lassen, aber jetzt können sie sich bündeln, ne? Und jetzt ist das Ganze, hat an einer derartig an Speed zugenommen, einfach, dass dieses rasant, wie sich jetzt diese ganzen Sachen verbreiten. Ich glaube, das hat sich stark verändert und so hat sich natürlich auch unser Verhältnis zu Fakten verändert, weil Fakten, ich glaube einfach, dass man natürlich misstrauischer geworden ist, einfach als Internetnutzer und Nutzerin, weil man irgendwo sich immer darüber im Klaren sein muss, dass es nicht so, dass man Sachen checken muss und dass man Sachen gegenchecken muss und dass man nicht allem glauben sollte, was man im Internet findet. Wird ja immer wieder gesagt, aber trotzdem gibt es immer noch genug Leute, die eben nicht gegenchecken, sondern einfach blind sagen, ach guck mal, oh ja, spannend, weiterleiten. Ne?
Ich würde gerne auf ein paar Fragen im Chat eingehen.
Gerne.
Danke erstmal für deine Ausführungen. Also das verstehe ich. Und das sagt uns im Grunde ja auch, dass wir vielleicht gar nicht so sehr gucken müssen, dass wir, also wie gesagt, das gab es schon immer. Und wir müssen eigentlich nur gucken, dass wir mit der Pace der Fake News, dass wir da in der gleichen Geschwindigkeit was gegensetzen.
Genau das. Ich glaube, die Pace ist einmal natürlich das Instrument, was wir versuchen zu schaffen, indem wir sagen, wir möchten, dass sich halt die Faktenchecks genauso schnell verbreiten wie die Fake News und mit genauso viel Euphorie. Und dass sich so dann eben der Diskurs auf sozialen Medien einfach wieder mehr, ein bisschen mehr auf Fakten basiert und nicht nur auf emotionalem Geblubbere, was ja wirklich einfach oft der Fall ist, wenn man unter irgendwelche Artikel guckt in den Chats. Und dann der zweite Teil davon ist, dass wir auch irgendwie sehr dafür sind, dass man eine Ganzheitlichkeit reinkriegt, dass man sagt, Medienkompetenz ist so, so, so wichtig, ne? Weil einfach dieses immer wieder einbläuen, glaub nicht alles, was du siehst, check es nach, gib Instrumente dann auch an die Hand, um es zu checken. Und da haben wir zum Beispiel eine ganz tolle Kollegin, die ein Spiel, das gamifiziert, das heißt Talk to Me. Und da geht es darum, quasi, wie gehe ich eigentlich mit jemandem um, der schon super tief in Verschwörung drin ist. Also, weil dem kannst du nicht nur Fakten um die Ohren hauen, weil dann das bringt nichts mehr, sondern du musst
Man sieht das auch bei Ernährungsthemen oder so, ne?
Also ja,
das ist einer der größten Bereiche, glaube ich, wo einfach unglaublich viele falsche Informationen durch die Gegend laufen.
Ja.
Weil das Zielthema einfach so divers ist.
Ja.
Aber jetzt nochmal kurz zu den Fragen, bevor wir es
hier vergessen. Die wollte ich nicht übergeben.
Genau, und zwar, ich fragte ja nach der Geschwindigkeit und da ist die Frage von Lukas auch sehr gut, wo Lukas fragte, ist es wichtiger, viele Fakten oder ist es wichtiger, wichtige Fakten zu verarbeiten?
Ja, gut, ich will jetzt mal behaupten, dass alle Fakten, die wir zu Factsnacks verarbeiten, wichtig sind. Und ich denke mal, dass für uns das Wichtigste ist nicht unbedingt natürlich, dass wir ganz viele Fakten haben. Für uns ist das Wichtigste die Reichweite. Das ist bei uns einfach A und O und das ist das, wo wir gerade noch dran arbeiten, weil wir eben noch nicht viel Budget in Marketing stecken, um nicht zu sagen fast gar keins, außer ein paar LinkedIn-Posts, was eben bedeutet, dass wir das aktuell halt noch versuchen, organisch so aufzubauen. Und diese Reichweite benötigen wir einfach. Wir brauchen Leute, die Faktensnacks teilen, Leute, die uns nutzen, statt in Google einzutippen, stimmt das denn? Denn nur mit der Reichweite, da können wir auch einen Snack pro Tag posten. Wenn der eine tolle Reichweite hat, dann wäre das super. Also letztendlich stimmt es natürlich, wichtige Fakten mit viel Reichweite.
Also desto mehr Fakten, also eigentlich ist dann die Zahl der Fakten erstmal irrelevant, sondern es geht erstmal darum, Reichweite zu erzeugen.
Ja, das stimmt. Nur muss man natürlich sagen, dass wenn ich Nutzer oder Nutzerin bin und sage, hier, ich möchte zum Beispiel Facts for Friends, die Website, nutzen wie Google. Und weil das ist ja so das Muster, wir gucken uns natürlich auch viel an, was die Leute aktuell, wenn sie überhaupt was machen gegen Fake News, was sie machen. Und die meisten haben eben in Umfragen gesagt, wir gehen halt auf Google, ne? Also und recherchieren das nach. Ja. Und wir haben halt gesagt, toll wäre es, wenn wir die Alternative wären, wenn wir sagen, dann geh doch nicht auf Google, sondern geh auf factsforfriends.de und nutze die Suche und gucke dann da nach dem Faktencheck. Und dann kannst du dich selber informieren, idealerweise auch noch teilen.
Ich glaube, von der Nutzererfahrung ist das ein bisschen problematisch.
Klar, das ist schwierig, das Muster zu durchbrechen, auf jeden Fall.
Aber theoretisch, mir fallen so ein paar Sachen ein, ne? Man könnte ja irgendwie Facts gucken, dass man schaut vielleicht, dass man dann mit großen Suchmaschinen, es muss ja, zum Beispiel Ecosia, ja, mittlerweile ja eine sehr, sehr große Reichweite auch und wird von vielen als Alternative zu Google benutzt. Und so wie ich den CEO verstanden habe, oder wie, ich habe so eine Reportage gesehen, weil die haben so eine Purpose GmbH oder so sind, oder irgendwie so, keine Ahnung, das ist so über die Purpose Stiftung, also die Firma gehört sich selbst, das ist ein ganz spannendes Konzept. Nichts für mich, muss ich zugeben, aber ich fand das sehr, sehr interessant, wie das dargestellt wurde. Und wenn man auf so jemanden zugeht und sagt, hey, wollen wir nicht eine Fact-Section bei euch auf der Suchmaschine schaffen? Mhm. Wenn Leute Blödsinn suchen, dann finden sie zumindest mal irgendwie eure Fakten-Snacks oder Fact-Snacks.
Ja.
Ich glaube, das könnte ein Zugang sein, weil du ja. Das Einfachste ist, wenn man es so subtil wie möglich macht und den Leuten, weil was halt nicht funktioniert, ist radikal den Leuten das aufs Gesicht zu schlagen, weil das sorgt nicht für Akzeptanz, glaube ich. Ich habe dann gleich, wenn wir in unseren Transferpart kommen, habe ich dann noch eine Theorie, da können wir uns gerne mal ein bisschen austauschen. Ich möchte kurz die zweite Frage von Lukas nehmen, was ich auch ganz cool finde.
Ja.
Gibt es eine bestimmte Zielgruppe für Fakten? Also wer ist offener für eure Geschichten?
Ja, das ist tatsächlich eine super spannende und super schwere Frage, die wir uns selber immer noch stellen. Wir haben angefangen letztes Jahr und haben gesagt, unsere Zielgruppe sind alle, die digitale Medien nutzen. Und das ist natürlich, da haben wir direkt natürlich viel Feedback gekriegt, so ja, das geht halt nicht, das ist einfach viel zu breit und das haben wir auch ziemlich schnell selber gemerkt. Wir haben uns jetzt erstmal spezialisiert, weil wir sagen, wir möchten im ersten Schritt natürlich eine Zielgruppe als Power-User erreichen. Und wenn wir die erreicht haben und bei denen es läuft, dann können wir das ausweiten und können sozusagen vielleicht das Ganze in einer anderen Sparte noch für eine andere Zielgruppe. Weil man muss so viele, so unterschiedliche Wege gehen. Also wenn wir jetzt die Gen Z nehmen, dann muss man natürlich ganz andere, da sind wir jetzt gerade in die Richtung. Das heißt, das sind gerade unsere Hauptzielgruppe.
Die sind offen dafür?
Das sind wir dabei, jetzt zu testen. Also ich würde sagen, sie sind offen dafür. Es ist schwierig zu sagen, weil das ist genau die Generation, wo der Journalismus quasi drum bettelt und versucht, irgendwie an die ranzukommen. Ja. Weil das ist die Generation, die sich von etablierten Medien immer mehr abwendet. Also es gibt irgendwie so eine Statistik, 30% der unter 24-Jährigen holen sich ihre Nachrichten hauptsächlich über soziale Netzwerke, was halt Wahnsinn ist, ne? Und das birgt natürlich für uns eben das Potenzial, aber auch die Gefahr. Deswegen nehmen wir die als erste, weil das ist ja am meisten Gefahr, wenn du natürlich nur auf sozialen Netzwerken unterwegs bist und nicht mehr gegenchecken kannst mit irgendwelchen etablierten Medien, wenn du dir die Tageszeitung anguckst oder so, dann hast du ja immer mehr Chance, dann dem zu verfallen. Das heißt, das war sozusagen unsere Leitidee und eben die Idee, dass wir Faktencheck eben für diese Generation interessanter machen wollen mit neuen Formaten. Und wir sehen halt die Generation so ein bisschen so in Richtung so Generation Fridays for Future. Weil daran ist, finde ich, eine tolle Gruppe, an der man sieht, das ist eine Generation, die sitzt eben nicht nur vor ihren sozialen Netzwerken, sondern die kann sich auch echt sammeln und die kann sich echt, geht auch auf die Straße, ne? Und die hat auch ein Interesse an aktuellen politischen Themen, eben wie man an dem Klimathema sieht. Das ist sozusagen jetzt gerade unser Sprungbrett. Aber wir wissen, dass natürlich in Zukunft wollen wir auch super gerne mit vielleicht kleinen Adaptionen von dem Produkt dann in eine andere Richtung gehen, zum Beispiel in Richtung der, wie sie so nett genannt werden, der Boomer, die ja nun auch teilweise gerade auf Facebook, da ist ja kein jüngerer, unter 20-Jähriger mehr wahrscheinlich, die eben auch super anfällig sind, gerade auf solchen Medien.
Ja, weil für die das geschriebene Wort ja auch noch mal einen ganz anderen Wert hat.
Ja.
Wenn wir gerade von den Boomern sprechen und vielleicht aber auch von den Gen Z, weil das ist ja der Klimawandel, der dort Dinge fragt, Paulina, welche Rolle Angst bei den ganzen Fake News spielt? Also sind es einfach nur verängstigte Kinder, in Anführungsstrichen, innerlich, die dann irgendwie sich wehren müssen und deswegen laut rumschreien? Also welcher Part ist es? Weil für mich persönlich, ich glaube, Angst ist natürlich ein Part, aber ich glaube, kann man Angst und Unzufriedenheit da gleichsetzen? Ich glaube nicht, das ist schon ein Unterschied. Aber die Angst ist, glaube ich, auch ein Thema für viele. Also aber ich glaube, dass Unzufriedenheit noch viel, viel, viel wichtiger ist. So ist das so meine Meinung an der Stelle.
Ja.
Das ist kein Fakt, das ist meine Meinung.
Ja, Meinung wird man immer haben dürfen. Nein, ich glaube, dass Angst, ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt Angst nennen. Angst ist natürlich sehr drastisch. Ich würde es vielleicht eher Verunsicherung nennen. Ich glaube, dass ein große Rolle spielt erstens die Tatsache, dass wir, was sich ja auch einfach verändert hat in unserer Mediennutzung, wir leben, wie man oft sagt, in einer Infodemie. Das heißt, wir werden jeden Tag überrollt.
Ich habe nie gehört, aber das ist gut, wenn man es oft sagt.
Ja, es ist, man wird überrollt von Informationen jeden Tag, ne? Also es ist quasi, man geht unter irgendwie in einem Dschungel an Informationen, wo man eben nicht mehr leicht unterscheiden kann, was ist wahr, was ist falsch, was interessiert mich nicht. Es gibt halt so viele Reize, die auf einen prasseln jeden Tag, dass ich glaube, das erstmal eine Unsicherheit auslöst, weil die Leute werden, es gibt noch, damit will ich nochmal mit dem Fachbegriff um mich schmeißen, es gibt das sozusagen die sogenannte News Fatigue, das heißt, dass man einfach ja, müde wird. Man wird müde jeden Tag, was man wahrscheinlich jeder jetzt auch in der Corona-Pandemie gemerkt hat. Man wird einfach müde jeden Tag mit Fallzahlen und dem R-Wert und den Impfungen um den Kopf gehauen zu kriegen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, dass man deswegen immer unsicherer wird, welchen dieser vielen Informationen man denn jetzt nun glauben soll. Und man dann vielleicht mehr dazu neigt, die passt vielleicht besser in mein Weltbild, die nehme ich. Und das kommt eben zum nächsten Punkt, die veränderte Macht, die man als Nutzer und Nutzerin hat, dass man eben wirklich in der Lage ist, zu sagen, ich nutze nur die Nachrichten von diesem Blog und die passen mir in mein Weltbild. Mhm. Und das sind meistens tatsächlich verunsichert, eine Verunsicherung, vielleicht nicht unbedingt eine Angst, sondern eine Verunsicherung. Und ich glaube, dass spielt eine große Rolle, wie du natürlich auch sagst. Ich glaube, eine Verdrossenheit kann man dazu vielleicht sagen, die einen dazu anfällig macht. Wobei die wirklich Abgedrifteten, ne, die Attila Hildmanns dieser Welt, die ganz, ganz tief drin sind, das sind ja nur wenige. Das ist ja genau das.
Hey, nicht so. Also.
Das sind die wenigen und das ist ja die Chance, die wir sehen, dass wir die Leute, die meisten laufen ja nur hinterher. Eben weil sie unsicher sind und weil sie irgendwie keine Lust mehr haben auf die etablierten Medien, auf die Politik und so weiter. Und die sollten...
Merkel muss weg.
Ja, die gilt es halt abzuholen, bevor sie richtig tief da reinrutschen und auch da unten in dem Loch landen.
Und dann auch einfach auch, ferner von der Fake News, ne, dann auch einfach von Gruppierungen mit politischen Ausrichtungen einfach, sei es linksradikal, sei es rechtsradikal, sehr einfach abgegriffen werden können.
Genau.
Ich war ganz ehrlich, so Leute wie damals Adolf Hitler, das wäre für die heute Schlafenland. Ein einfaches, glaube ich, so eine Bewegung zu starten.
Ja, sicherlich.
Weil vielleicht auch nicht. Vielleicht auch, weil Hitler ja unter anderem viel damit gearbeitet hat, dass halt Informationen vorenthalten wurden, dass Sachen verbrannt wurden aktiv.
Und, ja, stimmt.
Das wäre heute so ja nicht mehr möglich. Von daher geht's spannend. Ja, bevor wir noch kontroverse Themen anreißen.
Ganz schweren Themen.
Wie beeinflusst Technik unser Verständnis von Wahrheit? Ich hab tatsächlich, also fernab von der Technik, ich habe mich ja schon ein paar Mal erwähnt, mit ganz viel mit Schulungen und Ähnlichem auseinandergesetzt hat. Eine Sache, die mir immer so ein bisschen hängen bleibt, egal wie von welcher Seite ich an dieses Thema rankomme, ist halt der Mangel von Wissen und vor allen Dingen auch der Mangel an Wissensdurst. Weil wenn ich jung bin, möchte ich gerne wissen, wie die Welt funktioniert. Ich wachse auf, ich habe eine natürliche Neugierde. Und das Schulsystem schafft es relativ effizient, diese Neugierde zu töten. ich glaube jetzt, auch so ein Gespräch heute heraus, wenn wir sagen, wer ist eigentlich, wie kriegen wir eigentlich die Faktenchecks zu den Leuten? Wie kriegen wir das hin, dass das populär wird? Und das kann ja eigentlich nur sein, weil Faktenchecks ja viel auch damit zu tun hat, sich mit wissenschaftlichen Sachverhalten auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass Fakten dann interessant werden, wenn die Leute wirklich auch Interesse an Wissen haben. Weil wenn ich gar nicht wissen will, wie Corona funktioniert und einfach glauben möchte, dass das eine Lüge ist, dann kann ich mir eine Milliarde Fakten durchlesen. Für mich ist das dann alles Fake News, dann andersrum sozusagen. Und Trump haben sie auch 50 Mal gesagt, dass seine Wahl nicht betrogen wurde und er hat das heute noch nicht. Das ist dann so ein Ding. Und dann es gibt halt diese Trump. Ne? Jetzt haben wir ein Echo auf einmal. Oh, egal. Nee, ist nicht egal. Life is life. Jetzt geht's wieder, jetzt hat er es wieder gekriegt. Okay. Also diese Trump-Attitüde oder auch die Attila Hildmann-Attitude, die einfach jegliche Fakten ignoriert, meine, die wirst du nicht holen. Aber wie gesagt, die Anhänger von denen, ich glaube, wenn man grundsätzlich cool machen würde oder einfach auch vielleicht monetär belohnen würde, wenn du Sachen weißt, wenn du dein Wissen stärkst oder dein, ne, Das wäre, guck mal, wenn Fact-Snacks snacken und damit Bitcoin verdienen, das wäre doch was.
Oha.
Nein, aber weißt du, man muss irgendeinen Anreiz schaffen für die
ja,
Leute.
Das stimmt.
Und was halt auch wichtig ist, und Marketing setzt sich ja ganz, ganz viel damit auseinander, du musst halt die Leute da abholen, wo sie stehen. Ja, du kannst, ich kann halt noch so viel den Marketern, die irgendwie vorher Quadratmeter verkauft haben, erzählen, dass die digitalen Events sehr viel sinnvoller sind. Wenn ich denen nicht irgendwelche Analogien schaffe oder zumindest sie da an der Stelle abhole, wo sie stehen, dann entsteht eine Antipathie richtig. Und das binnen von Sekunden.
Ja.
Weil er oder sie steht dann auf der Position, dass sie sagen, hey, der versteht mich nicht. Der kann mich gar nicht verstehen, weil der weiß gar nicht, was ich mache. Und der weiß gar nicht, wo ich herkomme. Und der weiß auch gar nicht, was ich durchgemacht habe. Ich glaube, deswegen ist es halt, glaube ich, wichtig, dann eine gewisse Grundattitüde und auch ein gewisses Belohnungssystem mit zu verknüpfen, um die Leute dann einfach auch ein bisschen zu motivieren, da mitzumachen. Es muss halt cool sein, was zu wissen. Ich glaube, mit Fridays for Future und Ähnlichem haben wir durchaus eine Generation, wie du schon sagtest, die einfach weiß um Klimawandel, die das nicht leugnet, die einfach auch wahrscheinlich, oder hoffe ich, sich mit Wissenschaft, der Wissenschaft dahinter auseinandergesetzt hat. Das ist übrigens auch ein Punkt, wo ich drüber nachgedacht habe, eben wo du es sagtest, macht das vielleicht für euch Sinn, mit Wissenschaftschanneln auf YouTube zusammenzuarbeiten und dort entsprechend deren Reichweite zu nutzen oder einfach dort auch als selber Werbung zu platzieren, ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, so ein Ding, weil es gibt tolle Wissenschaftschannel hier in Deutschland, Breaking Labs ist sehr, sehr bekannt oder hier Terra X mit Harald Lesch oder wie der heißt, wobei da bin ich mal so ein bisschen vorsichtig bei ihm. Ich glaube, der hat auch eine sehr, sehr klare eigene Meinung, die auch immer in seine Beiträge einfließen ist. Aber jeder von denen setzt sich auch intensiv und kritisch mit Dingen auseinander.
Ja.
Und, was mir da ein bisschen fehlt bei den Wissenschaftschanneln, ist es immer so, ja, und ich weiß nicht, wie das bei euren Faktchecks ist, aber so eine klare Positionierung fehlt da natürlich auch immer. Ne? Also jemand, der eine klare Position sucht, der eine Wahrheit sucht, an der er sich klammern kann, der wird natürlich da relativ wenig Futter kriegen, weil, wie gesagt, such mir die Fakten zur Handystrahlung raus. Ja, da gibt es eine Milliarde Studien, die finanziert wurden von Pro-Gegnern und Befürwortern gleichermaßen und entsprechenden Ausgang hatten. Und dann hast du aber auf einmal eine Position, wo du es einfach nicht weißt. Und Menschen sind nicht gut darin, es nicht zu wissen, glaube ich. Also Dinge nicht zu wissen, weil dann kommt sowas ins Spiel wie Gott. Ich kann mir das nicht erklären, dann muss es Gott sein.
Das ist dann wieder die Unsicherheit, ne?
Ja, genau. Anstatt einfach zu sagen, ja, dann weiß ich das halt nicht und dann finden wir das raus. Aber jetzt gerade weiß ich es nicht. Ja. Oder ja. Wie ich jetzt danach handle oder nicht, sei mal dahingestellt.
Ja, das ist ein wahnsinniges Problem, dass Menschen nicht akzeptieren, dass sie vielleicht was nicht wissen und deswegen fallen sie dann im Zweifel auf die einfachste Lösung rein und die ist dann vielleicht eben dann eine irgendeine Parole oder eine Verschwörungserzählung, die ihnen das schmackhaft macht.
Ja, oder bis heute eine Religion, die quasi über allem schwebt, wo einfach alles, was nicht erklärt werden kann, muss Gott sein.
Ja.
Das ist immer schwierig, absolut schwieriges Thema, weil Glaube als solches ist wichtig, und weil er Kraft und Motivation gibt. Aber diese Angst vor Unwissenheit. Ich weiß nicht, ob die Leute auch Angst haben. Aber wir kriegen das natürlich auch als Kinder mit. Ne? Wir kriegen das immer so, wenn du was nicht machst, wirst du, oder wenn du machst du hast 20 Rechnungen an der Tafel, du machst alle richtig, eine falsch und dann wirst du von der Klasse ausgelacht. So, ne? Nicht wissen wird dann irgendwie direkt als Dummheit abgestempelt, weil alle hätten selber wahrscheinlich 3 Aufgaben falsch gemacht, aber lachen halt über dich als eine, um halt von sich auch abzulenken.
Ja. Die Frage nach der ultimativen Wahrheit ist sowieso, also das ist natürlich, natürlich schon eine philosophische Frage. Gibt es die eine Wahrheit? Ich glaube, dass soweit können wir mit unseren Factsnacks gar nicht dienen.
Ich muss ja auch gar nicht.
Aber müssen wir auch nicht, genau.
Ich will eigentlich eher dahin appellieren, dass man sagt, hey, ist es okay, wenn ich was nicht weiß? Ist es okay, wenn ich Fehler mache? Auch hier an alle Startup-Gründer da draußen. Valerie sagt das ja ein paar Mal heute, die sind ein Jahr alt, wir übrigens auch. Und das kann doch nicht alles laufen. Absolut nicht. Wenn du was Gutes auf die Beine stellen willst, hat das, dann braucht das Zeit. Und du kannst natürlich bewährte Konzepte nehmen und damit dein eigenes Business aufbauen und versuchen, da irgendwie einfach der bessere Verkäufer zu sein. Funktioniert wunderbar seit Jahrtausenden. Ja? All die Autohändler da draußen, die genau das Gleiche verkaufen, was der andere auch verkauft, aber der eine macht es halt, ist halt besser in diesem Verkaufsprozess. Aber wenn du wirklich was Neues schaffen willst und wirklich ein Produkt schaffen willst für die Leute, für die Massen, auch Social Media ist ein Ding. Es gibt zwar Facebook, glaube ich, 2005 haben sie es gegründet, nee, oder? 2003 sogar? Irgendwie so.
Früher, ja.
Für mich gibt es zwei Phasen in dieser ganzen Geschichte, weil Social Media ist nur deswegen heute so groß, weil wir diese Mobiltelefone hatten. Das war ein ganz, also die Mobiltelefone so in der Form nicht gekommen, wäre Facebook und Co. nie diese Schritte gemacht.
Ja.
Weil halt immer und überall diese Sachen verfügbar zu haben, das haben wir ziemlich genauso letzte Woche auch gesagt. Ja, es ist halt so ein Ding, wo ich sage, es ist okay, etwas nicht zu wissen.
Auf jeden Fall. Das ist völlig okay, solange man sich dann eben nicht verunsichern lässt und in irgendwelchen Mist steigert. Aber nochmal zu der Idee, so wie Technik und der technische Fortschritt auch die Wahrheit, unsere individuelle Wahrheit beeinflusst, ist es, finde ich, auch mal sehr wichtig zu sagen, eben, dass die Algorithmen, wie eben auch vorhin angesprochen mit dem Social Dilemma, die Algorithmen halt da einfach auch einen riesen Effekt drauf haben, weil es wird immer leichter, in so eine Filterblase abgedrängt zu werden, weil die Algorithmen halt das einfach begünstigen. Und das ist natürlich auch echt eine große Schwierigkeit, ein großes Thema im Bereich Fakten und Faktencheck.
Ja, absolut. Also klar, ich bin auch froh um so Initiativen wie eure und noch cooler, wenn man es dann wirklich dann sauber und gewinnbringend monetarisieren kann, weil das dann wieder...
Da sind wir dran.
Ist wichtig. Also ich bin gemeinnützige Organisation und alles, ist super cool und es gibt in Hamburg eine gemeinnützige GmbH, die irgendwie Obst, was vom Baum gefallen ist, was nicht mehr irgendwie in den Laden kommt, nehmen und daraus Limonade machen.
Ja.
Großartig, ne? Die sind auch wirklich als GmbH unterwegs. Aber ich finde es auch völlig okay, was Sinnvolles zu machen und damit aber auch quasi selber mit vernünftig zu verdienen und auch selber eine vernünftige Aussicht darauf zu haben, vielleicht mehr Erfolg zu generieren, indem ich bei der Gesellschaft helfe. Ich finde das völlig okay, weil du schaffst dir selber auch damit Mittel, die du wiederum in die Firma steckst. Weil euer Ziel ist ja auch nicht, irgendwie den ganzen Tag Porsche zu fahren und dann auf Ibiza rumzutouren, ne, selbst wenn ihr das Geld hättet.
Das ist definitiv nicht das Ziel, aber es ist halt auch nicht, es ist halt auch keine neue Limonade, die man auf den Markt bringt. Ne? Es ist halt wirklich deswegen, wir haben da auch noch nicht alle Antworten und vielleicht ist das Geschäftskonzept, das wir jetzt anstreben, noch nicht das Ideal, aber das ist, glaube ich, aktuell einfach noch kein so großes Problem,
Okay, dass ihr das noch nicht wisst.
Ja. Das ist okay. Wir sind an was dran und bis jetzt haben wir einfach auch super viel positives Feedback gekriegt. Ich meine, wir sind Kultur- und Kreativpiloten geworden, letztes Jahr von der Bundesregierung ausgezeichnet. Du hattest gesagt, du bist Bill Gates-Fan. Wir waren im Goalkeepers Report von der Bill and Melinda Gates Foundation 2020 aufgenommen. Das sind alles halt so Sachen, die einen einfach super bestätigen, dass man einfach an was richtig Großem dran ist, was potenziell halt einfach eine große Veränderung machen könnte und das ist schon sehr, sehr motivierend.
Sehr cool. Damit möchte ich eigentlich gerne in unseren letzten Part überleiten. Du hast gesagt, für euch sind Kooperationspartner wichtig. Ich habe jetzt einmal hier die Webseite eingeblendet. Übrigens habt ihr kein HTTPS bei LinkedIn drin stehen, sehe ich gerade. Würde ich ändern an eurer Stelle.
Auweia.
Genau, ist factsforfriends.de. Facts, also F-A-C-T-S for Friends, glaube ich, das soll mittlerweile zumutbar sein. .de, alles zusammengeschrieben für die Leute im Podcast. Valerie, wen sucht ihr, wen braucht ihr, um eure tolle Arbeit weitermachen zu können?
Ja, also dadurch, dass wir eben noch ein junges Unternehmen sind, sind wir, wie gesagt, noch sehr flexibel. Wir suchen immer nach möglichen Kooperationen oder möglichen Partnern, die einfach dasselbe Ziel haben wie wir und in irgendeiner Form mit uns willens sind, zusammenzuarbeiten, dieses zu erreichen. Also wir sind da total offen und wir freuen uns immer total über Austausch in jede Richtung und praktizieren diesen auch auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich angewiesen auf unsere Nutzer und Nutzerinnen. Deswegen brauchen wir immer neue Nutzer und Nutzerinnen, die einfach auch wirklich aktiv sind, Factsnacks teilen, Factsnacks liken. Wir posten, weil wir uns durchaus bewusst ist, wie du vorhin meintest, dass man das Nutzerverhalten jetzt nicht von jetzt auf gleich ändert. Das heißt, wir können nicht verlangen, dass die Leute jetzt statt auf Google auf factsforfriends.de zu gehen. Aber wir verteilen selber unsere Factsnacks in allen sozialen Netzwerken, ob es Instagram, Facebook, Twitter oder was es auch ist. Und dort einfach teilen, liken, kommentieren, Interaktion ist für uns super, super wichtig und natürlich weitersagen. Ne?
Sehr schön, sehr schön. Super. Vielen lieben Dank, Valerie. Das war ein großartiger Talk heute.
Danke dir.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sind tatsächlich noch mal wieder über die Stundenmarke drüber. Aber
ja, das ging schnell. Habe ich gar nicht gemerkt.
Ja, ist verrückt, wie die Zeit da fliegt. Wie gesagt, ich danke dir vielmals, dass du es auch vor allen Dingen so kurzfristig einrichten konntest. Wir müssen wissen, Valerie hatte irgendwie erst letzte Woche Freitag richtig mitgekriegt, was wir tun und dann sich direkt committed, da mitzumachen, oder Donnerstag oder sowas. Deswegen vielen, vielen lieben Dank dafür. Nächste Woche geht es weiter mit Dina. Auf die freue ich mich auch schon ewig, weil die war die Erste, die zugesagt hat, bei dem Podcast mitzumachen. Ich kann auch sehr schön kontrovers diskutieren. Wir haben quasi auch einen Pandemie-Spezial nächste Woche. Wir müssen auch ein bisschen über Corona und alles drumherum unterhalten. Und was das eigentlich auch so für junge Gründer hieß und heißt. Deswegen, ich habe da einfach ganz viel Spaß drauf. Valerie, du bist natürlich herzlich eingeladen, wieder einzuschalten nächste Woche.
Das mache ich.
Ich möchte auch unbedingt nochmal, wir hatten es ja drüber gesprochen, unser Dreiergespräch mit deiner Co-Founderin mit einrichten. Deswegen, finde ich sehr, sehr spannend, auch vielleicht auch mal ein bisschen mehr in diese öffentlichen Geschichten nochmal einen Einblick zu bekommen, die ihr ja alle mitgemacht habt.
Ja, machen wir. Da gibt's noch viel zu erzählen, glaube ich. Kriegen wir bestimmt nochmal hin.
Und, aber für heute würde ich sagen, call it a day, wenn wir so schön bei den Anglizismen sind. Ich wünsche euch allen noch einen wundervollen Freitag. Lasst euch nicht vom letzten Arbeitstag ärgern. Wünsche euch ansonsten ein wundervolles Wochenende. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn ihr weiter fleißig Fragen stellt. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns. Und mit unserem üblichen Song verabschiede ich mich jetzt. Valerie, noch einmal die berühmten letzten Worte vom Gast.
Ja, immer aufmerksam bleiben, Quellen checken und natürlich Factsnacks teilen.
damit verabschieden wir uns und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Danke, tschüss.